Wir sind hineingenommen in eine Hochzeit, die Hochzeit zu Kanaan. Jüdische Hochzeitfeiern ging sehr, sehr lange. Es wurde lange gefeiert, es wurde viel gegessen, getrunken, getanzt. Und meistens so eine Woche lang nonstop Hochzeit gefeiert. Ausgelassene Freude, Fröhlichkeit. Und Jesus ist mittendrin. Und wenn wir so in diesen Text so einsteigen, wir gehen da selber mit hinein in diese Hochzeitsfeier, wir erinnern vielleicht unsere eigene Hochzeitsfeier, wir erinnern, wie wir als Kinder eingeladen waren und auf Hochzeitsfeiern waren. Ich als Sechsjähriger, so die erste Erinnerung, die ich habe an eine wunderschöne Hochzeitsfeier. Warum? Ja, weil wir Kinder fröhlich dabei sein konnten und so viel essen und trinken und Cola und Eis essen durften, wie wir wollten. Daran denke ich zuallererst. Und es war sehr fröhlich mit vielen Spielen und ich meine auch Tanz und so weiter. Und es war einfach schön. Das war das erste Erlebnis, das ich verbinde mit einer Hochzeit. Und an die eigene Hochzeit erinnere ich natürlich auch gerne. Und ihr, die ihr verheiratet seid, erinnert euch auch gerne an eure eigene Hochzeit. Ich meine, bin überzeugt davon, dass jeder von euch schon mal eine Hochzeit auch erlebt hat. Selber natürlich, wenn ihr geheiratet habt, aber auch eingeladen wart auf einer Hochzeit. Geladen sind viele Gäste, das ist bis heute so, das war damals auch so vor 2000 Jahren. Das Brautpaar natürlich in der Mitte, Jesus ist dabei, seine Familie ist dabei, seine Jünger sind dabei. Kanaan, das ist so ein kleinerer Ort nördlich vom See Genezareth, vermutlich ist die Nachbarschaft auch dabei, viele Freunde sind dabei, eine große, große Hochzeitsgesellschaft, die sich da zusammengefunden hat. Ach so, vergessen habe ich noch die Diener, die werden uns hier auch genannt, und der Speisemeister. Das muss schon was Großes gewesen sein, nicht? Mit Dienern eine Hochzeit zu feiern und einem Speisemeister, das muss schon was ganz Großes gewesen sein. Und Jesus ist da. Jesus ist mitten auf dieser Hochzeit. So kennen wir ihn ja kaum, diesen Jesus. Wir kennen ihn ja eher als den, der zu den Kranken geht und für die Kranken da ist, für die Blinden, für die Lahmen, für die, die belastet sind in Sünde, für die Besessenen, dass er für sie da ist. Aber dass er auch auf einer Hochzeitfeier ist, das steht uns nicht so gut vor Augen. Aber heute fügen wir das vielleicht unserem Gottes, unserem Jesusbild auch hinzu. Jesus ist da, wenn wir Menschen fröhlich sind, wenn wir Menschen feiern, wenn wir Hochzeit feiern. Jesus ist in der Mitte dieser Hochzeitsfeier und feiert mit diesen Menschen dazu. Er ist da, wenn Menschen fröhlich sind, wenn sie Geburtstag feiern, wenn sie ihren Hochzeitstag feiern. Er ist da. Und das ist gar nicht genug zu betonen. Er ist nicht nur da ganz am Anfang dieser Eheschließung, wenn wir Traugottesdienst feiern, das Brautpaar kommt, der Pastor empfängt sie unter der Tür, muss sich zeigen lassen, die Trauurkunde, die sie vom Standesamt mitbringen. Und dann kommen sie hier einmarschiert und eine fröhliche Gemeinde steht auf und wir fangen den Traugottesdienst an. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, und segnen dieses Paar und stellen dieses Paar unter den Segen Gottes. Gott möge euch jetzt segnen, möge eure Ehe segnen, möge den Weg eurer Ehe auch segnen, Tag um Tag, durch schlechte und durch gute Zeiten hindurch. Und Gott möge auch eure Ehe schützen. Und das ist der Gemeinde auch gesagt, dass die Gemeinde auch den Schutz der Ehe diesen beiden Eheleuten auch schenkt und der Gemeinschaft überhaupt gesagt, unser Staat schützt die Ehe. Und Familie ist ein Institut, eine Institution, die der Staat geschaffen hat. Das war auch schon immer so. Die Formen sind da sehr unterschiedlich. Aber es ist wichtig, dass die Ehe auch unter den Schutz gestellt wird und nicht nur unter den geistlichen Schutz, sondern auch den Schutz des Staates gestellt wird. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken, auch das müssen wir uns mal vorstellen, hier im Johannesevangelium, auf einer Hochzeitsfeier. Das ist was ganz Besonderes. Die Evangelien, die beginnen anders, die anderen Evangelien. Das Johannesevangelium lässt Jesu öffentliches Wirken beginnen auf einer Hochzeitsfeier. Und am Ende dieser Geschichte, Da lesen wir, dies tat Jesus als erstes Zeichen zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die Jünger werden also Zeugen dieses ersten Wunders, das Jesus tut. Und dieses erste Wunder oder dieser Jesus mit dem ersten Wunder führt sie zum Glauben. Also eine Hochzeitsfeier, die Menschen auch zum Glauben führt. Ich kann mir das auch irgendwie vorstellen, wenn so jemand dazukommt, der von Gott noch nichts gehört hat und nun eine Hochzeitsfeier erlebt, wie die Menschen um den Segen Gottes bitten und für sie gebetet wird und der Anfang der Ehe gefeiert wird, dass es auch glaubensstiftend ist. Der Mensch, so sagt uns die Bibel schon in den ersten Kapiteln in der Schöpfungsgeschichte, der Mensch ist auf Gemeinschaft hin angelegt. So sind wir Menschen von Gott geschaffen. Wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir sind auch geschaffen, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Gott will nicht für sich sein. Gott will auch nicht, dass der Mensch allein sei. Er schafft ihn ein Gegenüber. Er schafft sie als Mann und als Frau, damit sie beide in Gemeinschaft miteinander leben. Der Mensch könnte gar nicht leben ohne andere Menschen. Er lebt auch, weil es andere Menschen gibt. So hat Gott die Schöpfung geschaffen, so hat er das Menschsein sich gedacht. Einsamkeit ist ein Problem, auch heute für manche Menschen ein Problem. Einsamkeit ist manchen besonders deutlich geworden in der Corona-Zeit, die jetzt glücklicherweise hinter uns liegt, weil wir so ausgeschlossen waren von Kontakten und Beziehungen. Die Leute hatten es ja gut, die verheiratet so in ihren Häusern sein, Wohnungen sein konnten, in Familien sein konnten. Aber es gibt auch Alleinstehende. Die sind auch einsam geworden, manche jedenfalls auch einsam geworden und haben darüber geklagt. Das eine wurde den anderen auch gesagt, auch uns Seelsorgern gesagt, wie damit umzugehen ist. Und wir mussten irgendwo Wege finden. Das Single-Dasein ist ja nicht unbedingt ein selbstgewählter Status. Es ist manchmal auch eine Not für die Singles, wenn sie nicht in Gemeinschaft sein können. Aber nicht jeder Alleinstehende ist schon einsam. So muss man es natürlich auch sagen. Und es gibt auch eine Einsamkeit in der Ehe. So muss man es auch sagen. Also Einsamkeit ist ein großes Problem. Nicht umsonst hat man in England ein Ministerium für Einsamkeit in die Welt gesetzt vor wenigen Jahren. Habt ihr es auch gehört und gelesen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Der Mensch, wenn er so ins Jugendalter kommt, ins junge Erwachsenenalter kommt, er sucht ein Gegenüber, er sucht das Gegengeschlecht, der junge Mann sucht die Frau, die junge Frau sucht den Mann. Und sie begegnen einander und es springt manchmal dann der Funke über und irgendwas knistert zwischen diesen beiden. Sie lernen sich kennen, reden miteinander, hören aufeinander. Und irgendwann geht es weiter und dann gibt es so einen Punkt, wo so eine Frage gestellt wird: Kannst du dir vorstellen, dass wir ein ganzes Leben miteinander leben? Und der Partner sagt dann: Oh, das ist ja super, dass du mich das fragst. Ich habe das auch schon länger gedacht. Kannst du dir vorstellen, dass wir ein ganzes Leben miteinander zusammenleben? Und sie sagen ja zueinander, versprechen sich die Ehe, Verlobung, und gehen einen Weg miteinander und planen die standesamtliche Trauung und feiern Hochzeit leiten, Gäste ein, lassen für sich beten und gehen einen langen Weg gemeinsam, versprechen sich, die Treue zu halten, in guten wie in schlechten Tagen. Und wer einen langen Weg der Ehe hinter sich hat, der weiß, dass die Tage nicht nur gut sind in der Ehe, da gibt es auch mal schlechte Tage, Krankheit, Konflikte, auch mal Ärgernisse. Und der eine macht das immer und immer wieder. Und ich habe es ihm doch schon so oft gesagt, dem Partner, er kann es nicht lassen, er macht es immer und wieder. Und wenn es die Zahnpastatube ist, die man nicht zudreht. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat uns frei gemacht von Sünde, Schuld und Tod. Das kommt in diesem Text auch vor, mit den Wasserkrügen, die dastehen zur Reinigung. Symbolisch wird es hier eingeführt, auch zu verstehen, dass das Wasser in Wein verwandelt wird und damit deutlich gemacht wird, dieser Jesus, der macht uns frei von Sünde, Schuld und Tod. Und wir sind frei davon und können als Freier auch aufeinander zugehen und miteinander Hochzeit feiern. Der Anfang der Ehe wird hier aufgenommen. Er wird mit Freude, mit Glück dieses Paares umgeben und eine große Gesellschaft feiert Hochzeit. Unsere Hochzeit 1979, ihr habt sie am Bild gesehen, fand standesamtlich statt und dann am selben Tag nachmittags in der Baptistenkirche in Kiel. Zweisprachig wurde 1. Korinther 13 auf Englisch gelesen. Es waren viele Menschen da und anschließend fuhren wir zu einem Hotel und feierten dort in diesem Hotel Hochzeit mit vielen Gästen. Es kam Überraschungsbesuch, eine Jugendgruppe kam uns besuchen und feierte dann mit, jedenfalls Kaffee trinken mit. Wir freuten uns sehr darüber, dass sie spontan dazugekommen sind. Und viele Jahre später, vor wenigen Jahren, sind wir nochmal in diesen Ort gefahren und für einige Nächte auch in dem Hotel uns da einquartiert. Und wir haben dieses Gebäude, dieses Hotel wenig gepflegt vorgefunden. Wir fanden das damals sowas von toll und jetzt sah alles ganz, ganz anders aus. Alt, bisschen runtergekommen, nicht gut erhalten, lieblos. Wir beide schauten uns an und sagten, altes Haus. In dieser Doppeldeutigkeit auch. Alte Liebe rostet nicht. Alte Liebe rostet nicht. Wir schauten uns an, guckten uns verliebt in die Augen und sagten, alte Liebe rostet nicht. Am Haus, da nagte der Zahn der Zeit, nicht aber an unserer Liebe. Nicht an unserer Liebe. Wir haben uns auch sehr verändert, sind auch älter geworden und geht nicht mehr alles so gut wie noch vor 40 Jahren. Das eine oder andere Körperchen ist dazugekommen, dann tut schon mal der Rücken weh und die Wirbelsäule. Aber wir haben uns auch weiterentwickelt, sind nicht dieselben geblieben, haben uns gegenseitig auch angestoßen, gefördert auch in unseren Entwicklungen, haben Kinder bekommen, Familie gegründet und sind einen langen Weg miteinander gegangen, waren hier neu in der Gemeinde und haben hier in der Gemeinde Silberhochzeit gefeiert. Könnt ihr euch erinnern? Da waren wir ein Jahr vielleicht hier gewesen, Silberhochzeit mit der Gemeinde gefeiert und natürlich auch dann nochmal zu Hause im kleinen Kreis und alle waren fröhlich dabei. Eine Ehe geht immer durch Höhen und Tiefen und darauf soll sich jeder auch einstellen, der sich trauen lässt, der auf dem Weg der Ehe geht. Eine Ehe geht immer durch Höhen und Tiefen, aber die Höhen und auch die Tiefen, vor allem die Tiefen, die dienen der Reifung. Und wir sollen sie uns auch dienen lassen zur Reifung, zur Entwicklung. Jeder kleine Konflikt ist ein Anstoß, weiter zu wachsen in der Liebe, im Verstehen, reifer zu werden. Am Ende dieses Textes heißt es, Jesus tat das als erstes Zeichen zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Dieses Wunder führt zum Glauben an Jesus. Und das ist jetzt auch nochmal wichtig, er offenbart damit seine Herrlichkeit. Heute ist zweiter Sonntag nach Epiphanias, Erscheinungsfest, sehr bewusst auf diesen Sonntag dieser Text auch gelegt. Er offenbart seine Herrlichkeit und seine Jünger glauben an Jesus. Sie glauben nicht an das Wunder, an das Zeichen. Deshalb steht hier auch Zeichen. Es ist ein Zeichen. Und das Zeichen weist auf etwas anderes hin, auf Jesus hin. Sie glaubten an ihn. Wir werden nicht dazu aufgerufen, an das Wunder zu glauben, sondern an Jesus zu glauben. Das ist ein großer, großer Unterschied. Wir haben manchmal Sehnsucht nach einem Wunder, dass Gott doch dieses Wunder tun möge, dass wir heil werden, gesund werden und dass die Ehe auch wieder heil wird. Aber darauf richtet sich der Glaube nicht, sondern er richtet sich auf Jesus, der das Wunder tut und tun kann, der die Kraft hat, auch das Wunder zu tun. Es ist ein Zeichen. Und Gott möge es auch jetzt geschehen lassen in diesem Gottesdienst, dass er Zeichen setzt, die uns zum Glauben rufen und die Wirkung auch haben, dass wir an Jesus glauben, wie seine Jünger damals. Die Mutter Jesu erkennt die Situation, sie haben keinen Wein mehr. Sie sieht es, sie haben keinen Wein mehr. Geht das Glück zu Ende? Bricht die Feier, das Fest nun ab? Peinlich, peinlich, peinlich. Das hätte nicht passieren dürfen. Gerade der Wein geht aus. Das Fest ist zu Ende. Keine Hochzeitsfeier ohne Wein. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus, hilf du, du kannst es, du siehst es doch auch. Hilf du ihnen doch, du musst etwas tun, Jesus. Du kannst doch nicht zusehen, dass die Hochzeit jetzt abgebrochen wird. Und Jesus? Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau? Was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er war in diesem Moment noch nicht frei zu handeln, das, was er tun sollte. Und seine Mutter konnte ihm diesen Auftrag nicht geben. Seine Mutter hat wohl wahrgenommen, die Not, die da gerade ist. Aber den Auftrag, den konnte sie ihm nicht geben. Die Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, was Jesus euch sagt, das tut. Und Jesus sagt zu den Dienern, füllt die Krüge, also die Wasserkrüge mit Wasser. Das sind die Krüge, die vor dem Haus stehen, damit wer ins Haus geht, sich reinigen kann, den Staub abwaschen kann und gereinigt ins Haus auch gehen kann. Diese Krüge, manche sagen 40 Liter haben sie gefasst, manche sagen auch 80 Liter haben sie gefasst. Also das war schon eine Menge, was da war an Krügen und an Wasser. Und Jesus sagt jetzt, meine Stunde ist jetzt gekommen. Jetzt wandelt er Wasser zu Wein. Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister, sagt Jesus den Dienern. Der Speisemeister, der testet den Wein und sagt, wow, was, das ist ja eine super Qualität, Wein von bester Güte. Wie könnt ihr nun diesen Wein jetzt erst anbieten? Der hätte doch ganz am Anfang angeboten werden müssen. Ganz am Anfang schenkt man den guten, den besten Wein aus. Und wenn alle so ein bisschen angetüdelt sind, dann gibt's den weniger guten Wein. Das ist doch so die. Aber jetzt diese Güte, das gibt's doch gar nicht. Das darf so gar nicht sein. Also Jesus wandelt Wasser zu Wein und in einen Wein von bester Qualität und bester Güte. Wenn Jesus der Herr der Zeiten ist, wenn er der Herr der Zeit, der Hochzeit auch ist und des Weges ist, dieser Ehe bis hin zum Ende, bis dass der Tod uns scheide, dann wandelt er Wasser zu Wein und er wandelt auch unsere Probleme, unsere Notlagen, unsere Konflikte auch wieder in neues Glück. Es ist nicht so, dass es nur Glück und Sonnenschein ist auf dem Weg der Ehe. Die Probleme, die Konflikte gehören auch dazu. Aber dieser Jesus, wenn er mit uns auf der Wegfahrt ist, der kann wandeln unser Problem, unseren Konflikt in neues Glück. Wir Seelsorger haben ja in der Eheseelsorge viel auch mit solchen Gesprächen, mit solchen Paaren zu tun, nicht nur mit Beginn der Ehe, nicht nur mit den Vorgesprächen und im Hinblick auf die Eheschließung und den Traugottesdienst, sondern dann auch später auf dem Weg, wenn Paare dann zu uns kommen und sagen, wir haben ein Problem, wir kommen da selber nicht mehr raus, hilf uns. Und manchmal beginnt da eine längere Reihe von Gesprächen und das Wunder geschieht wirklich, dass sie beide am Ende dieser Reihe von Gesprächen sich wieder in die Augen schauen und sich umarmen und sich versöhnen und ein neuer Weg beginnt und das Glück ist größer, als es vorher war und das ist manchmal sogar am Anfang war. Das wünsche ich jedem Paar, dass wenn solche Probleme entstehen, dass sie dann nicht so lange warten, bis es nicht mehr
zusammengeht. Auch Seelsorger sind da manchmal an ihrem Ende. Mit allem Gebet, mit Fürbitten und Segen und der Gegenwart Gottes. Aber nicht jede Ehe lässt sich retten. Auch das müssen wir einfach eingestehen. Ich denke an eine Eheschließung zurück, wo ich als Pastor gefragt war. Ich meine, es war im Urlaub, da kommt so eine Nachricht an, über WhatsApp damals wohl schon. Kannst du dir vorstellen, uns zu trauen im nächsten Sommer? Also ich lag da irgendwo, weiß ich wo, im weißen Sand, blauer Himmel und jetzt. Und könnt ihr euch vorstellen, Alison war mitgefragt, uns zu trauen. Wisst ihr, um wen es geht? Johanna und Adrian Simpson. Einige von euch kennen die noch. Johanna Schütz, die hat hier studiert, viel Musik gemacht und nach Ende ihres Studiums oder fast zum Ende des Studiums hin fragte sie danach. Sie hatte einen jungen Mann kennengelernt in Kanada und die haben sich so verliebt und hin und her geschrieben und haben sich entschlossen zu heiraten. Was sagt Jürgen? Ja. Und dann kam erst in Folge darauf, es soll eine zweisprachige Trauung geben. Also und deshalb seid ihr beide gefragt. Die Hochzeit soll in Freiburg stattfinden, in der freien Gemeinde dort, ein ganzes Wochenende. Ich könnte euch nicht vorstellen, was an Vorbereitungsgesprächen nötig war, aber es war eine wunderschöne Hochzeit dort in Freiburg. Zwei Autoladungen von jungen Leuten aus der Gemeinde fuhren bis nach Freiburg und feierten mit. Und es machten Musik und wir beide machten den Traugottesdienst. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Adrian konnte kein Wort Deutsch. Jetzt stell mal die Traufrage. Also wir mussten alles in Englisch und in Deutsch. Und die beiden haben sich dann gegenseitig die Traufrage auch nochmal gestellt und das beides auch in Englisch und in Deutsch sich gegenseitig gefragt. Es war eine wunderschöne Trauung, die wir dort hatten, die ich in sehr, sehr guter Erinnerung habe. Johanna und Adrian wohnen jetzt in Kanada. Ach, vielleicht sehen sie uns ja jetzt. Eine Ehe, auch das möchte ich an dieser Stelle auch noch weitergehen, eine Ehe braucht Pflege. Das ist nicht so einfach ein Selbstgänger. Also Anfang heiraten, dann läuft es ab, 40, 50, 60, 70 Jahre und dann so, sind wir unter der Erde. So ist das nicht, Ehe ist kein Selbstgänger. Die Ehe braucht Pflege. Manchen Paaren muss man das sagen und wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern, nehmt euch einen Abend in der Woche Zeit, nur für euch beide. Macht euch das zur Gewohnheit. Und dann kein Fernseher, kein Smartphone, keine Bücher, nichts, alles abschalten, Telefon abschalten. Nur für euch bei diesen Abend. Wenn ihr kleine Kinder habt, lasst für eure Kinder sorgen oder wenn sie schlafen, dann habt ihr Zeit für euch. Und dann sprecht miteinander. Und sprecht nicht, wer macht das morgen, wer macht das übermorgen, wer organisiert den Einkauf, wer kocht, wer macht die Wäsche. Und nein, keine Orga-Fragen, sprecht nur persönlich miteinander. Persönlich. Wie geht es dir? Wie geht es mir? Was hast du auf dem Herzen? Wie erlebst du mich? Wie erlebe ich dich? Was ist schön? Was wünsche ich mir? Nur persönlich, einen ganzen Abend. Steckt euch eine Kerze an, nehmt ein Glas Wein dazu, macht euch einen schönen Abend. Haltet diesen Abend, Abend für Woche frei. Nur für euch beide. Ihr glaubt nicht, was das für ein Segen ist für die Ehe. Manche Probleme sind damit wirklich gelöst, dass sich diese beiden das vornehmen, einmal in der Woche, einen Abend, nur für euch beide, einen Abend zu zweit. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Lasst uns mit Dank auf die Ehe zurückschauen, auf den Anfang der Ehe, auf den Weg, auf den Moment, jetzt, die Jetztzeit, unser Ehe mit Dankbarkeit darauf zurückschauen und lasst uns diese Ehe auch schützen und selber auch etwas dafür tun, denn Gott schützt sie auch, diese Ehe, auch in Form von Pflege. Und wir sollen die Ehe auch schützen, die eigene und die der anderen. Es ist nicht selbstverständlich, 40, 50, 60 Jahre einen Weg gemeinsam zu gehen. Es ist wunderbar, einen Weg gemeinsam zu gehen, durch Höhen wie durch Tiefen. Aber es ist nicht selbstverständlich. Eine Ehe lebt von Anfang bis Ende auch von der Gnade Gottes. Amen.